Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
So ohne Studioszene-Werbung wird wahrscheinlich die Episode kürzer, ne?
Ich glaube auch. Also jetzt sind wir wahrscheinlich dann so bei 20 Minuten.
Ja, zwei oder 30 Minuten weniger dann, ne?
Oder das, ja, ja.
Ich bin gespannt. Naja, wir sind noch nicht so ganz erholt von der Studioszene, ne?
Überhaupt
nicht. Wir hängen einfach noch völlig durch. Bei mir im Team haben alle starke Augenringe. Man sieht sie bei mir auch noch. Wir fühlen uns alle leer und haben jetzt überhaupt gar keine Aufgabe mehr in unserem Leben. Mal gucken, wie es uns jetzt weitergeht.
Ja, dann machen wir ein bisschen Podcast und dann geht das schon wieder voran.
Genau. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 216. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch Post-Studio-Szene-mäßig wieder hier bei uns am Start seid. Ich spreche wie immer mit meinem wunderbaren Kollegen Klaus Beetz.
Und ich mit Mr. Studio-Szene, der einen neuen Sinn im Leben sucht, Marc Bohn.
Genau, also falls jemand einen Sinn hat, kann er sich bei mir melden. Wir begrüßen heute zu Gast bei uns im Podcast Moritz Lochner, Head of Product Management und Marketing beim österreichischen Audiohersteller Luit. Hallo Moritz, schön, dass du dabei bist.
Grüß euch.
Hi, guten Morgen.
Wir sprechen mit Moritz heute über das Thema Mikrofone im Wandel. Tradition trifft Innovation, haben wir es genannt. Im Prinzip sprechen wir darüber, wie Luit, ich sage jetzt mal, mit moderner Technologie und innovativen Entwicklungen die Anwendung klassischer Mikrofone neu interpretiert. Wir sprechen auch über ein paar Techniken und Innovationen, die in ihren Mikrofonen verbaut sind. Ich nutze auch heute extra ein Luit Ray, um das gleich mal zu demonstrieren. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen tun, auf denen wir so live sind. Moritz, zuerst mal vielleicht die Frage Head of Product Management. Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind da deine Aufgaben?
Ja, also wir versuchen ja eigentlich so als Firma generell den Leuten das Arbeiten mit Audio einfacher zu machen, dass alle halt mit ihrer Musik, Podcast und so weiter möglichst erfolgreich sein können, ihre Ziele erreichen können und dass auch die Technik so ein bisschen eigentlich in den Hintergrund rückt. Also dass ich mich halt fokussieren kann auf das, worum es eigentlich geht, Musik machen, kreativ sein und so weiter. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Leute momentan mit Audio arbeiten, findet man immer wieder so Probleme, ja. Also zum Beispiel, es kann übersteuern, es kann ein Rauschen geben, es kann zu viel Raumanteil sein oder man kann generell mit den ganzen Knöpfen überfordert sein. Und meine Aufgabe ist eigentlich, interessante Probleme zu finden, die es wert sind zu lösen und dann natürlich mit dem Team zu überlegen, wie könnte man die lösen und dann eigentlich das ganze Projekt von der Idee bis zu dem Zeitpunkt, wo es im Markt erhältlich ist und auch darüber hinaus natürlich zu begleiten.
Okay. Du bist ja auch Musiker. Machst du eigentlich noch viel Musik?
Nein, leider nicht.
Das heißt, du bist eigentlich auch als Musiker gestartet und dann so in diese Richtung gerutscht durch deine Affinität zur Technik?
Ja, genau. Also ich war total begeisterter Gitarrist und gedacht als Jugendlicher, das wird so mein Leben werden. Das hat sich dann herausgestellt, dass es das nicht sein wird. Und habe dann, über einen Freund bin ich da so zur Tontechnik gekommen und das war so einfach eine unglaubliche Begeisterung, hat das in mir ausgelöst. Musik, Technik und habe mich dann da ziemlich rein getigert in diverse Bereiche. Einfach alles, was man nur so lernen kann. Und das hat dann eigentlich irgendwann hat es dann zu Luit mich geführt, wo das alles irgendwie so zusammen perfekt eigentlich sich
also
kombiniert.
War es dann so, dass du auch Aufnahmen gemacht hast, weil du gesagt hast, du hast dich für das Thema Audiotechnik interessiert, oder war es dann wirklich schon so direkt die Technik, die dich fasziniert hat? Also hast du auch schon angefangen, irgendwie Geräte zu bauen oder Sachen auseinanderzunehmen?
Ja, also das immer. Versuchen, kaputt reparieren, genau. Na, es hat eigentlich, wie das Ganze begonnen hat mit der Tontechnik, wollte ich alles machen. Das hat mich alles interessiert, also sowohl die Geräte als auch aufnehmen. Wir haben mit Freunden halt Bands aufgenommen, selbst aufgenommen, zu Hause Musik gemacht. Ich habe aber auch Live-Technik gemacht in einem Comedy-Club zum Beispiel oder war beim Fernsehen eigentlich recht lang, sowohl Produktionen live als auch Post-Production. Habe so ziemlich viele verschiedene Audiobereiche eigentlich kennenlernen können über die Jahre. Und so parallel hat sich auch so meine Affinität für Technik noch erweitert. Alle möglichen Elektronikprojekte, Softwareprojekte gemacht, die teilweise gar nichts mit Audio so wirklich zu tun hatten. Und das waren so diese beiden Wege, die mich eigentlich jahrelang begleitet haben und bei Luit dann sozusagen kombiniert wurden, ja.
Okay. Ja, wenn wir mal jetzt in das Thema so einsteigen. Wir haben ja beide tatsächlich das Luit Ray. Möchtest du mal erklären, welche Features es hat? Also wir haben ja einmal diese Aura-Funktion, die ja den Pegelausgleich bei Distanz anpasst, aber du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich.
Ja, vielleicht, das trifft eigentlich ziemlich gut, was wir machen, um das vielleicht so ein bisschen zu erklären. Also, dass man Dinge so lange hinterfragt, bis man irgendwie auf etwas stößt, was man eigentlich annimmt, das ist halt ein Fakt und das ist so. Und wenn man dann hinterfragt, ja, aber muss das immer so sein? Da sind wir drauf gekommen, in vielen Bereichen, nein. Und eine Sache bei Mikrofonen ist, und ich schalte mal die Aura-Funktion jetzt aus, um das zu demonstrieren. Also so ist ein normales Mikrofon. Wenn ich nah hingehe, dann wird es laut. Ja, dann wird es sogar verzerrt. Und wenn ich weiter weggehe, wird das Signal leise. Ja, also Pegelveränderung, Nahbesprechungseffekt, es wird basslastiger. Das ist bei allen gerichteten Mikrofonen so. Und wir haben da eine Technik entwickelt, die die Distanz zum Benutzer misst und dann eine Audiobearbeitung in Echtzeit durchführt, um das auszugleichen. Also wir nennen das Autofokus für deine Stimme. Mhm. Und wenn ich jetzt nah zum Mikrofon gehe, wird man sehen, es bleibt ziemlich gleich. Wenn ich weiter weggehe, ja, man merkt, es kommt ein bisschen mehr Raum dazu, aber an sich bleibt das Signal super stabil. Mhm.
Ja, du warst und ja jetzt schon noch so 30, 50 Zentimeter, würde ich sagen, entfernt. Ne? Und trotzdem hat sich der Pegel jetzt nicht großartig verändert. Du hast, wie du schon sagst, es kam ein bisschen Raumanteil mehr durch.
Genau, genau. Ja, und wenn man das dann so ein bisschen weiterspinnt, kann man sagen, okay, wir könnten ja auch aufgrund der Distanz dann das Mikrofon muten. Das ist gerade für Livestreams, solche Dinge, eigentlich cool. Auch für Post-Pro ziemlich hilfreich, weil man halt sieht, okay, na, ich kann mich jetzt mal zum Beispiel zurücklehnen, dann ist das gemutet, ja. Spare ich mir auch Edit-Arbeit.
Genau, das habe ich auch gemacht, ich bewege mich jetzt einfach mal weg und jetzt rede ich einfach und rede und gehe immer weiter weg und gehe immer weiter weg.
Na, dann ist gemutet.
Genau, dann ist gemutet und das Mikrofon zeigt mir dann halt auch an, indem die Mute-LED rot leuchtet und das ist echt ganz cool. Ich habe auch eben auch gemerkt, weil ich jetzt noch kurz was zu trinken holen war, vorher muss ich mich dann hier immer muten und so und jetzt gehe ich einfach vom Platz, setze mich dann wieder hin und bin am Start. Und man kann die Distanz ja auch einstellen, was ich echt, wo ich sehr überrascht war, wie genau das dann auch funktioniert. Also man kann ja dann auch die Position, also man drückt den Button, glaube ich, lang, dann blinkt die LED 5 Sekunden lang und dann stellt man sich an den Bereich, wo man halt eben sein möchte. Ich weiß nicht, muss man dabei reden? Ich habe dabei geredet, weil ich dachte, das läuft über Audio, aber ich glaube, du hast mir eben erzählt, das ist ein anderer Sensor, das nur läuft über eine andere Technik.
Ja, das ist ein Infrarot-Time-of-Flight-Sensor, genau.
Okay, genau. Und dann war ich echt überrascht, wie genau das funktioniert, wenn ich mich zurückbewege, an welcher Stelle das dann auch wirklich greift. Also das fand ich echt cool. Ich habe jetzt auch die Aura-Funktion deaktiviert. Ich kann es jetzt auch mal aktivieren. So, jetzt ist sie aktiviert und ich bewege mich immer weiter weg. Und im Prinzip, ja, so 20, 30 Zentimeter würde ich jetzt sagen, bewege ich mich immer hin und her, gehe näher ran und Klaus, wie ist dein Empfinden? Ne?
Ja, also es ist schon. Also du bist jetzt gerade allerdings auch deutlich leiser geworden dadurch, muss man sagen. Aber ich finde die grundsätzliche Idee jetzt gerade im Bereich, also zum Beispiel jetzt Livestreaming, Podcastaufnahmen, Allgemeinsituationen, wo man sich halt vor dem Mikrofon bewegt, ist das eine super interessante Sache. Wie groß ist denn da der Winkel in dem Bereich, wo das Ganze stattfindet?
Ganz genau weiß ich es jetzt nicht auswendig. Ich glaube, 60 Grad ist ungefähr der Öffnungswinkel. Es ist ganz gut austariert. dass man sozusagen nicht fehl auslöst, aber sich doch frei bewegen kann.
Genau, also es ist nicht eine gerade Linie vom Mikro aus, sondern man kann auch ein bisschen links und rechts machen.
Ne? Nein, weil sonst würde man sehr leicht aus diesem Bereich rausgehen. Das würde nicht gut funktionieren. Mhm. Und wir können so bis einen Meter circa recht genau messen.
Okay. Ja, ihr habt ja dann auch, ihr seid ja quasi vom Mikrofonhersteller dann auch zum Audiohersteller geworden, weil ihr auch ein Audio-Interface entwickelt habt. Klaus, und du hast das, ne?
Ich habe das, genau. Das ist so mein Zweit-Interface, was ich hier benutze. Ich benutze es vor allen Dingen deswegen, weil es eine sehr schöne Verbindung zu Mobilgeräten anbietet. Und also du da easy dein Handy noch mit dran anschließen kannst und es darüber auch geladen wird, was ich sehr, sehr praktisch finde. Und deshalb nutze ich das so ein bisschen für Social Media Sachen, um das Handy halt da dran zu hängen, habe dann quasi meinen Audio-Input von da aus ins Handy rein, kann dann filmen und hole mir den Ton dann über das Interface und gleichzeitig wird es halt geladen und das funktioniert völlig stressfrei. Und ich habe es halt auch so einfach mal aus Interesse im Alltag ausprobiert. Ich fand halt, dass dieses Command Center, was an Software damit geliefert wird, sehr, sehr schön einfach zu bedienen. So Go-To-Funktion funktionierte alles gut. Also ich kann mir vorstellen, so als ganz normales Alltagsinterface würde ich das auch benutzen, wenn ich nicht halt deutlich mehr Kanäle brauchen würde.
Du machst Social Media Sachen? Seit wann?
Das ist ein Plan für die Zukunft und die sind nicht veröffentlicht, sondern das ist einfach der Test. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, dass du das anbringst, weil ich hatte letztens schon drüber gesprochen, dass sich da so ein paar Dinge ändern und das ist eine der Sachen, aber das ist noch alles in Arbeit und deshalb brauche ich dann ein Startup, was gut funktioniert und deshalb ist das Interface echt gut dafür.
Okay. Moritz, wir wollten ja eigentlich gar nicht allzu viel Product Placement hier machen, aber vielleicht doch nochmal die Frage, die mich interessiert. Welches Feedback habt ihr denn für dieses Design bekommen, speziell zum Connect 6?
Ja, ist sicher polarisierend und wir haben seitdem auch ein Connect 2, das ist ein kleineres Interface, das auch mehr für Musik und Home Recording ausgelegt ist, das besonders einfach zu bedienen sein soll. Ja, und das Design resoniert, glaube ich, tendenziell weniger polarisierend, ja.
Ich finde es nach wie vor mega geil, ne? Ich finde, das sieht richtig geil aus. Also ich habe das Interface hier hinten neben dem Fuß von meinem Monitor liegen und der Monitor ist so ein Dell Gaming Monitor, der ist jetzt nicht super krass gestylt, aber der hat halt auch so ein, was ist das? 8- bis 10-eckigen Fuß oder sowas und daneben dann halt das Audio-Interface, was so ein bisschen aussieht wie so die Skyline von irgendeiner Future-Stadt oder sowas. Ja. Ne? Also ich finde das wirklich schön, das Interface.
Ja, na, mir gefällt es auch, ja. Mhm. Aber es ist halt so, oft erwartet man sich halt so eine bestimmte Form auch. Ja. Ja? Also es war halt lang so ein Viereck, ein Audio-Interface und ja, jetzt gibt es immer mehr Formen, verschiedene Formen und doch gut so.
Okay, wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, was würdest du denn sagen, sind so diese Gründe für den Vintage, oder sagen wir mal so, für den Hype der Vintage-Mikrofone? Ich habe das Gefühl, so es gibt eigentlich gar nichts anderes mehr so. Es gibt irgendwie so entweder Klone von Vintage-Mics, entweder werden Vintage-Mics immer noch auf dem Markt für horrende Preise angeboten und auch gekauft. Was glaubst du, sind da die Gründe einfach dafür?
Also die echten Gründe, die werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Dinge. Ich glaube, zum einen muss man sagen, dass diese Mikrofone oder auch andere Geräte, die halt so legendär sind, das war halt das absolut Beste, was man zu der Zeit machen konnte. Also das war halt damals Cutting Edge, das war ja nicht Vintage, wie es rausgekommen ist. Und dadurch wurden die halt auch so richtig in die Popkultur mit aufgenommen. Also wenn man alte Videos aus Studios sieht und so weiter, dann sieht man halt immer ja, die gleichen Mikrofone eigentlich und vermittelt halt irgendwie Sicherheit. Ja? Also wenn meine Idole das verwendet haben, na, dann ist es wohl für mich auch gut genug. Und dann hat das irgendwie so begonnen, glaube ich, selbst zu laufen. Also ich habe zum Beispiel auf der SAE Tontechnik studiert. Dort wurde das ganz stark vermittelt auch so. Heutzutage, die Mikrofone, die sind nicht gut. Die alten sind das einzig wahre.
Interessant.
Und es wurde dann auch eigentlich, ja, es wurden dann auch immer so Hör-Shootouts teilweise gemacht, die auch ja, sehr gebiased waren irgendwie. Naja, weil wenn ich auch diese Geräte mir besorgt habe, vielleicht sie wirklich sehr hohe Preise dafür gezahlt habe. Also das das ist halt dann irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Ja. Und ich glaube, für diese legendären Marken ist es auch gut, ja, weil die können sozusagen weiter ihre Produkte verkaufen, die bleiben relevant. Das ist ja ein Traum für jeden Hersteller, dass ein Produkt mehr oder weniger unverändert ganz, ganz lang im Markt bleiben kann. Ist ja auch was Schönes. Gibt auch Stabilität, wenn ich das habe. Und es ist, glaube ich, das ist halt so ein Grund. Die ganze Industrie hat sich halt so auf eingeschossen und man hinterfragt es vielleicht gar nicht mehr so. Also ich habe das auch alles so geglaubt. Und erst wie ich zu Luit gekommen bin, der Roman, der Gründer von Luit, war halt, also, ja, aber das ergibt eigentlich keinen Sinn, weil wir haben eigentlich bessere technische Möglichkeiten jetzt als früher. Und wenn wir uns richtig anstrengen, naja, dann können wir wohl bessere Produkte bauen als früher. Oder andere Funktionen, zusätzliche Funktionen, um das einfach, ja, das Arbeiten mit Audio zu erleichtern. Und ich glaube, das Zweite ist, es ist natürlich sehr aufwendig und schwierig, von Grund auf diese ganzen Schaltungen, die ganze Technik aufzubauen. Also einen alten Schaltplan herzunehmen, ein bisschen modifizieren und darauf aufzubauen, ist deutlich einfacher, als wirklich neue Funktionen, eine neue sozusagen Architektur zu bauen, ja, und eine neue Foundation zu entwickeln.
Das finde ich interessant, also gerade dieser Punkt, den du von der SAE aufgegriffen hast, dass man da so ein bisschen voreingenommen war. Marc, hattest du das bei dir? Also wir waren ja auf der gleichen SAE in Köln, nur du warst ein paar Jahre später. Hattest du das?
Das ist eine gute Frage. Also, so richtige Vintage-Mikrofone gab es ja auch gar nicht, oder?
Nee.
Also,
aber es wurde auch nicht vermittelt.
Kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie so ein U87 war oder so ein U67 oder so ein Elam oder sowas. Konnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass es da war, aber ich finde, generell ist dieser Vintage-Hype immer noch aktuell. So.
Ja, also was auf jeden Fall war, dass es gewisse Gerätestandards gibt, die halt immer noch wie so eine Art Visitenkarte vielleicht auch für ein seriöses Studio ist, also irgendwie dein Studio muss, keine Ahnung, eine 1176 haben oder sowas. Du musst jetzt heute nicht unbedingt mehr ein Lexikon 480L haben oder sowas, aber das war zumindest damals noch so, ne? Das ist irgendwas Besonderes. Und genau das Gleiche gilt ja wahrscheinlich auch für ein U87 oder was Ähnliches. Ne? Also wenn du das hast, dann bist du ein seriöses Studio oder sowas.
Mhm.
Ja, ich glaube, es wird auch teilweise verlangt. Ja, also ja, ich glaube, Visitenkarte trifft es gut und das sind natürlich, also die Geschichten um Produkte herum, sei es jetzt Audio oder nicht, sind ja immer absolut essentiell, um deren Wert zu ermitteln.
Mhm.
Also wenn ich mir jetzt irgendwie ein berühmtes Kunstwerk vorstelle und da ist eine sehr gute Fälschung, dann kann ich die mal per se nicht voneinander unterscheiden vielleicht. Aber wenn mir jemand sagt, das ist das Original, dann hat das ja irgendwie eine spezielle Wirkung.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, so ist es bis zu einem gewissen Grad hier auch. Und sicher auch so eine Sammelleidenschaft bei manchen Leuten ausgeprägt.
Stimmt.
In der Audiowelt.
Auf jeden Fall. Es ist dann so, dass ihr trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie Klassiker imitiert, aber dass man sich irgendwie schon so an Klangcharakteristiken von klassischen Mikrofonen, die es bereits gibt, orientiert und dann aber halt versucht, mit so innovativen Features wie Beispiel jetzt Aura oder die Mute-Funktion die Mikrofone halt dann noch besser zu machen?
Also wir orientieren uns einfach gar nicht an irgendwelchen anderen Mikrofonen. Ich glaube, wir haben nicht mal welche im Haus von diesen Klassikern. So viel, sei jetzt mal, fundamentalen Unterschied im Klang. Also viel ist ja einfach durch die Architektur einer Kapsel einfach schon mal gegeben, ja, wie so eine Kondensatorkapsel zum Beispiel einfach aufgebaut ist. Das unterscheidet sich ja auch nicht dramatisch, sag ich jetzt mal, zwischen allen Herstellern.
Mhm.
Aber wir versuchen eigentlich einen Klang zu schaffen, der einen möglichst schnell zum Ergebnis bringt. Also ja, intern nennen wir es Record Ready, also drückst auf Aufnahme, hörst es dir an, denkst dir, oh, okay, das kann ich eigentlich jetzt schon so veröffentlichen. Kann ich jetzt schon so rausschicken. Mhm. Ich brauche nicht viel herumdrehen, ich brauche nicht viel herumschrauben, ich brauche nicht viel EQen. Das ist zumindest unser Ziel immer.
Okay. Klaus, willst du weitermachen?
Ja.
Hast du Discord an?
Ich habe Discord an, Ich habe gerade eben so einen komischen Sound gehört. Ach, der ist von dir gewesen. Haben die Sounds geändert? Jetzt bin ich schon komplett verwirrt hier. Das war ja überhaupt kein Discord-Sound. Also,
mein Discord-Sound ist bei dir aufgepoppt, oder was?
Ja, nee, es machte so ein ganz komisches Geräusch im Hintergrund. Und ich dachte zuerst so, das ist ja nicht der Standard-Discord-Sound. Die haben wahrscheinlich für Halloween die Sounds ausgetauscht oder irgendwie sowas. Ich wette also so irgendwie sowas.
Grusel-Sound oder was jetzt?
Ja, nee, das klang irgendwie so ein bisschen mysteriös, plingselig. Und ich dachte, das ist irgendwie, keine Ahnung.
Das war meine.
Der Spezial-E-Mail-Benachrichtigungs-Sounds von einem von euch beiden oder sowas. Und ja, krass, okay.
Das war einfach nur meine Stimme, Klaus.
Das kann auch sein. Ja, genau. Okay, nee, dann klär das auch die Verwirrung. Dann brauche ich auch hier nachher nichts mehr zu editieren. Und dann kann ich auch weitermachen. Moritz, was würdest du sagen, welche Bauteile sind entscheidend für so einen typischen Vintage-Klang, beziehungsweise wie wirken die sich auf die Klangqualität aus?
Also nachdem wir uns ja mit Vintage-Mikrofonen nicht wirklich auseinandersetzen, kann ich das auch gar nicht beurteilen. Was ich aber sagen würde, ist, dass hier sich viele Mythen um Dinge drehen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Also aus unserer Sicht ist einfach wichtig, dass mal ein sauberes Signal, ein gutes Signal übertragen wird von der Kapsel. Möglichst geringes Rauschen, möglichst ja störarm, also nicht anfällig auf irgendwelche Störgeräusche, Einstreuungen und ein Klang, den man natürlich designen kann auf die Charakteristik, die man will. All diese Dinge, finde ich, sind einfach so kleine Nuancen, die einfach im kreativen Prozess dann letztendlich nicht so wichtig sind. Ist das jetzt der Übertrager oder der Übertrager? Es muss ein Bauteil seinen Sinn erfüllen. Und darum geht's. Also wir verfolgen halt diese Sachen. Also wenn man jetzt sagt, naja, das kann man jetzt nicht so messen, aber es klingt halt irgendwie so ein bisschen magischer. Das glaube ich halt nicht. Also entweder können wir es halt nicht messen, weil wir die falsche Messmethode haben. Oder es ist halt nicht so. Und es wird halt eher psychologisch etwas ausgelöst, was ja auch legitim ist. Na, wenn ich ein tolles, sehr teures, altes Mikrofon in gutem Zustand habe, das ist ja emotional was Schönes. Ob das jetzt technisch wirklich den Unterschied macht, würde ich eher sagen, ist vielleicht das Gegenteil sogar.
Ja.
Weil man eher mehr Probleme hat mit den Signalen.
Sag ruhig weiter.
Nein, also ich glaube, man setzt sich ja ein Ziel mit einem Produkt und man verwendet die Bauteile, die einem zum Ziel bringen. Und alles muss ja eigentlich irgendwie erklärbar bleiben und sein.
Du hast gerade von einem sauberen Sound gesprochen. Ist sauberer Sound für dich einfach, sag mal, nebengeräuschfrei oder bedeutet das für dich auch einen neutralen Sound?
Ich glaube, neutral ist auch schwierig so wirklich zu definieren. Also naja, man kann jetzt sagen, okay, neutral ist, wenn der Frequenzgang komplett glatt ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass es neutral klingt. Und ich glaube, ja, da muss jeder für sich selber schauen, welches Mikrofon einem am besten entspricht. Wir haben eigentlich eine klare Vorstellung, dass unser Klang soll möglichst nah an einem fertigen Produkt sein, dass sich eine Stimme gut im Mix durchsetzt und vor allem im Gesamtkontext gut funktioniert. Aber was ich meine mit klar ist, dass man einfach ein stabiles Polar Pattern hat über die Frequenzen, dass man ein geringes Eigenrauschen hat, dass es mir nicht im Nachhinein, wenn ich dann in der Post-Pro mein Signal komprimiere, ich dann draufkomme, ja, da rauscht es eigentlich, da habe ich irgendwie irgendwas drauf, was ich vielleicht gar nicht haben will. Also das meinen wir so mit sauberen Klang. Und natürlich auch, dass es einfach alle Stücke spielt in Richtung Interference, einfach, dass das einfach kein Thema wird.
Ich bin jetzt gerade bei euch mal auf der Website und schaue mir hier das PureTube-Mikro an und hier ist die Beschreibung. Verleihe deiner Stimme Wärme und Tiefe mit seidigen Höhen, einzigartig und mit keinem Mikrofon-Klassiker vergleichbar. Das ist ja schon mal interessant, also weil es ja eigentlich genau das so ein bisschen widerspiegelt, was du gerade gesagt hast, aber es steht halt eben da auch Wärme und Tiefe. Und würdest du sagen, da kommt jetzt dieser Klang von der Röhre wirklich ins Spiel? Also ist das jetzt ein klangprägendes Bauteil?
Auf jeden Fall, wenn man es will. Also die Röhren, das ist interessant, klingen mal per se gar nicht so speziell anders als ein Transistor. Man muss sich ziemlich bemühen, um das aus dieser Röhre rauszubekommen. Und das war das Ziel von dem Produkt eigentlich, dass man eigentlich ein Röhrenmikrofon baut, das alle Vorteile der Röhre maximiert. Mhm. Also, dass man halt Obertöne bekommt, dass man halt einen angenehmen Klang hat. Aber die negativen Aspekte wie das Rauschen minimiert. Also das ist auch das, was dieses Produkt auszeichnet. Es hat eigentlich gar keine Halbleiter im Signalpfad. Also es ist eigentlich sehr puristisch. Ist auch ja, bis zu einem gewissen Grad eine Hommage an vergangene Pionierleistungen mit Röhrenmikrofonen, würde ich sagen. Mhm. Aber der Unterschied ist zum Beispiel bei, wieso Röhrenmikrofone an sich mehr rauschen, dass die Eingangsimpedanz von der Kapsel, also ja, Kapsel kommt in die Schaltung rein, die Eingangsimpedanz sollte sehr, sehr, sehr hoch sein. Mhm. Kann sie aber bei Röhrenmikrofonen nicht sein, weil sonst die Arbeitspunkte wegdriften. Und da haben wir jetzt, obwohl wir keine Halbleiter im Signalpfad haben, haben wir eine moderne Halbleiterschaltung sozusagen daneben gebaut, die dieses Abdriften verhindert, diese Arbeitspunkte stabil hält. Und haben es deswegen geschafft, 7 dBA Eigenrauschen mit einem Röhrenmikrofon hinzubekommen. Also das ist ungefähr ein Viertel von einem typischen Röhrenmikrofon. Und das war eigentlich ein ziemlich spannendes Projekt, weil man auch sehr viel gelernt hat. Also unser Ingenieur, der sich hauptsächlich damit auseinandergesetzt hat, hat sich halt alle Schaltungen noch angeschaut, woher kommt das. Ja, sind alle sehr ähnlich. Viele verwenden Röhren, die es so gar nicht mehr gibt. Welche Röhre klingt denn überhaupt? Ja, welche klingen einfach so neutral, dass es eigentlich fast sinnlos ist, sie zu verbauen? Ja, und dann kann man ganz tief eintauchen in nerdige Themen wie parasitäre Gase in Röhren und wie die Dinge noch verändern und wie man die in den Griff kriegt. Und also ja, da war eine ziemliche Forschung dahinter, ja.
Ja. Die Röhre wird ja auch insofern noch so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, weil du hast ja durch dieses Designelement an dem Mikrofon mit dem großen Sichtfenster vorne dran, wo du dann auf die Röhre blickst. Und das Ganze sieht so ein bisschen aus wie, ja, ich sag mal irgendwie, ich würde es jetzt als einen modernen Kamin bezeichnen. Also es sieht halt wirklich schön designt aus, gefällt mir gut. Weißt du ungefähr, wann das so im Entwicklungsprozess entschieden wurde, dass du halt diesen freien Blick auf die Röhre hast?
Also das ist ja nicht das erste Röhrenmikrofon, das wir bauen. Mhm. Wir haben Röhrenmikrofone schon seit über 10 Jahren im Sortiment und das war von Anfang an so. Mhm. Ist auch lustig, weil da natürlich beim Aufnehmen, ja, es geht halt auch um die Emotionen und das löst einfach irgendwie ein Wohlbefinden bei vielen Leuten aus.
Ja, absolut.
Also ich habe das ganz oft erlebt, dass man das aufdreht und dann fängt die Röhre an zu leuchten. Man sieht das, die Leute haben noch nicht mal einen Kopfhörer auf und sagen, wow, das klingt echt gut. Mhm. und ja, ich glaube, diese Zuversicht ist ja auch etwas, was man vermitteln will, um ja das Maximum von dem rauszuholen, worum es geht, nämlich halt die künstlerische Leistung.
Ja, spannend. Ja, das dachte ich mir. Ne? So, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Eure Mikrofone sehen ja auch sehr modern aus, mit einem schwarzen Gehäuse, schwarzer Metallkorb. Impliziert bei mir persönlich tatsächlich eine gewisse Kühle, wo wir auch eben darüber gesprochen haben, aber eigentlich ist ja Quatsch. So, ja, und aber durch die Röhre, wie du das auch gerade sagst, das ist so ein optisches Element, wo man dann denkt, oh, das muss einfach warm klingen. Ich muss jetzt trinken, habe ich jetzt gesagt, weil ich Klaus, ich habe mir Klaus gerade vorgestellt, wie er sich vor dieses Mikrofon mit seinem Tee setzt und eine Sound and Recording liest. Genau, wie so ein Kamin, weil du gesagt hast, das sieht aus wie so ein Kamin. Aber ist das auch so ein Punkt? Spielt die Optik, ich sage jetzt mal, im esoterischen Bereich da eine Rolle?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass das esoterisch ist. Natürlich, ja, wenn ich jetzt in ein Studio reingehe, so wie es jetzt bei uns, das da im Hintergrund ist, na, das ist eher so ein bisschen Spaceship-Vibe und das ist für manches super, aber vielleicht für manche wollen halt mehr so ein Ding mit Teppichboden und so heimelig. Ja, ich denke, das hat halt alles einen Einfluss. Ja. Ich bin hier ziemlich beleuchtet. Da würde ich vielleicht, wenn ich Musik aufnehmen würde, das ein bisschen runterdrehen. Also das spielt alles natürlich mit rein. Ich würde das gar nicht als esoterisch bezeichnen, ist auch wichtig.
Okay, was würdest du denn sagen, sind so bei der Entwicklung die größten technischen Herausforderungen, mit denen ihr euch da auseinandersetzen müsst? Ist es diese Schaltungen zu entwickeln, von denen du eben auch schon gesprochen hast?
Es kommt stark auf das Produkt drauf an, welches Problem man lösen will. Und je größer das Problem ist, desto schwieriger ist auch die Lösungsfindung. Und es ist auch die Vermittlung, wie etwas dann funktioniert, ist auch wichtig. Weil, wenn wir das Ray jetzt als Beispiel hernehmen, da gab es natürlich viele technische Herausforderungen, aber das Mikrofon verhält sich mal fundamental anders als andere. Also das muss man auch irgendwie so machen, dass man das gut erfahren kann, dass man nicht verwirrt ist davon, dass es plötzlich irgendwie anders funktioniert, dass man das auch möglichst einfach erklärt, dass das User Interface mir irgendwie einen Hinweis darauf gibt, was das Produkt eigentlich tut und mir eigentlich hilft, Zuversicht zu haben. Also das Design, das User Interface, die Interaktion sind immer eine große Herausforderung. Bei Audio Interfaces, wie viele Knöpfe, wie viele Funktionen gebe ich denn den Leuten? Gebe ich den Leuten alles und lagere das Problem aus zu den Benutzern? Oder treffen wir alle Entscheidungen und das ist dann nicht flexibel genug? Also das sind, glaube ich, Herausforderungen. Und technischer Natur ist natürlich unser Anspruch immer in der Kategorie das beste Produkt zu bauen und im Idealfall etwas zu bauen, was es so noch überhaupt gar nicht gibt. Und bei Ray, es ist ein XLR-Mikrofon mit eben dieser Autofokus- und Mute-by-Distance-Funktion. Das ist natürlich vom Stromverbrauch her eine ziemliche Challenge. Also da ist ein Mikrocontroller drinnen, logischerweise, der den Sensordaten aufnimmt. Dann ist eine Analogschaltung drinnen, die vom Mikrocontroller gesteuert wird. Aber das Signal ist analog drinnen. Und banale Dinge wie, dass das Muten einfach nicht poppt, nicht klickt, dass es stark genug mutet. Das sind so die Herausforderungen dann in der Analogtechnik, dass es nicht 1 und 0 ist.
Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Werbung.
Ne? Machen wir einen ganz kurzen Werbebreak und senden euch liebe Grüße von unserem Partner Hofer, denn für alle Studiosofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen, mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/Studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, alles großgeschrieben, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und Werbung Ende.
Jawohl. Wir haben ja jetzt gerade hier über das Ray schon gesprochen und da, du hast gesagt, da ist Mikrocontroller drin und allgemein moderne Technik, die vielleicht jetzt so gar nicht man in einem Mikrofon vermuten würde. Wie kann moderne Technologie dabei helfen, die Anwendungen von Mikrofonen zu verbessern und wie geht ihr da vor?
Ja, ich glaube sehr, also wenn man sich jetzt jegliche andere Industrie anschaut, na, da wird immer versucht, die modernste Technik zu verwenden, um etwas zu verbessern. Und in der Audiotechnik ist es ja in vielen Bereichen auch nicht anders. Also wenn man sich anschaut, wie sich Digitalmischpulte entwickelt haben, wie sich PA-Systeme entwickeln, wie sich viele, viele Bereiche eigentlich von dem technologischen Fortschritt einfach ja, Revolutionen eigentlich sind im Vergleich zu, wie es vor 30, 40, 50 Jahren war. Mhm. Wir schauen uns eigentlich ein Problem anschauen, wie können wir das mit den bestehenden technischen Möglichkeiten am besten lösen. Und das ist oft, sind es auch nur kleine Details. Also wir haben zum Beispiel Pencil-Mikrofone, die sehr gut gematcht sind. Das Matchen war früher irgendwie aufwendig und teuer, da waren vielleicht eine Stellschraube, da musste jemand von Hand irgendwie ein Poti drehen, dann, also ganz früher hat man dann das noch vielleicht irgendwie geplottet und gegen das Fenster gehalten, um zwei zu finden, wo der Frequenzgang möglichst gleich ist, um halt sozusagen ein perfektes Match-Pair herzustellen. Bei uns funktioniert das zum Beispiel automatisiert. Da ist auch ein Mikrocontroller drinnen. Da kann über die XLR-Leitung ein digitales Signal von unserem Messsystem aufmoduliert werden. Das kommuniziert sozusagen das Messsystem digital mit dem Mikrofon. Passt automatisiert die Polarisationsspannung der Kapsel an, um genau die gleiche Empfindlichkeit wie alle aus der Produktion oder jemals produzierten Mikrofone absolut zu erreichen. Und dann werden natürlich die ganzen Frequenzgraphen digital gespeichert und über einen Algorithmus dann die zusammengesucht, die am besten zusammenpassen. Und ja, das kann man auch anders lösen. Ist natürlich viel, viel teurer und zeitaufwendiger und potenziell auch fehleranfällig.
Mhm. Und denkst du, da sind auch weiterhin Wege möglich, um jetzt beispielsweise diese Sachen noch weiter auf die Spitze zu treiben? Oder beziehungsweise, es nimmt schon so ein bisschen die nächste Frage vorweg, aber werden wir in Mikrofonen von euch weiterhin solche Funktionen wie beispielsweise im Ray sehen und weitere Vereinfachungen?
Ja, ich glaube, es gibt noch viele schöne Probleme zu lösen. Mhm. Also wann und wie genau, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber wir sind dran, ja, und wir haben noch viele Ideen und haben schon einige Probleme identifiziert, was man noch eben verbessern kann. Mhm. Ich glaube, es ist auch im Profibereich ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel zu holen an Problemen. Mhm. Also, dass jetzt ein Nummer 1-Hit dieses Jahr schlecht klingt, schlecht produziert ist, muss ich da, die haben jetzt da, das Mikro war jetzt irgendwie nicht so super, das kommt ja überhaupt nicht vor.
Ja.
Und ich glaube, es sind halt vor allem die vielen Leute, die zu Hause starten wollen, die einfach einen kreativen Drang haben und wo die Technik einfach aus dem Weg gehen soll. Mhm. Es soll einfach funktionieren. Ich möchte Musik machen, ich möchte einen Podcast machen, ich möchte mich um das ganze Zeug nicht scheren.
Mhm.
Ich glaube, da ist vor allem noch sehr viel zu holen, weil man eigentlich doch teilweise recht kompliziert zu bedienende Studiotechnik halt nach Hause geholt hat, ohne dass die Leute vielleicht sich so dafür begeistern, wie wir drei das wahrscheinlich tun. Also wo das eigentlich fast schon ein notwendiges Übel ist. Und wenn ich dort ein Gerät anbieten kann, das nett ausschaut und einfach gut funktioniert, einfach ist. Ja, also ich glaube, da ist noch viel zu tun.
Ja, also gerade jetzt beispielsweise, wenn man so, sag mal, automatisierte Prozesse anspricht, wie eine leichte Kompression, die vielleicht automatisch erfolgt, ein leichtes EQing oder so verschiedene Klangprofile, die man auswählen kann. Also ich weiß, wie da so in Tontechnikerkreisen dann so direkt mit der Nase gerümpft wird und sowas. So, ja, das ist ja alles irgendwie, das sind ja irgendwelche komischen kleinen Spielereien, die brauchen wir da alle nicht drin. Nachher machen sie uns noch das Signal kaputt oder sowas. Und im Gegensatz dazu gibt es dann eine große Menge an Leuten, die das einfach sehr dankbar aufnehmen, weil die keine Lust haben, sich damit irgendwie, was ist ein Threshold und was ist ein Q-Faktor und sowas, ne?
Ja, genau. Also das Schöne ist ja, es gibt ja diese Vielfalt und jeder kann sich genau diese Produkte kaufen, die für den eigenen Workflow einfach gut passt.
Mhm.
Und ich glaube, genauso wie man natürlich einem Profi nicht aufzwingen soll, irgendwie so nur noch so One-Knob-Tools, wo ich keine Kontrolle mehr habe, aufs Auge zu drücken, genauso wenig sollte man Anfänger verwirren mit, ja, du brauchst all diese Geräte und du brauchst auf jeden Fall dies und das und hast du eh dein Threshold richtig eingestellt und und so weiter. Also ja.
Wie geht ihr da bei der Entwicklung vor? Also wie sucht ihr nach neuen Features? Seid ihr da im Austausch mit Musikern, mit anderen Audio-Engineers?
Ja, so viel ist, ich würde sagen, Serendipität, also dass man so glückliche Zufälle hat, ja, wo man irgendetwas beobachtet. Also wir sind natürlich ständig auf der Suche. Also ich renne jeden Tag durch die Welt und schaue, ob ich so ein cooles Problem finden kann oder irgendwie etwas, was einfach noch nicht so gut funktioniert. Also die letzten Jahre oder halt so von Anfang weg haben wir halt sehr viel Studiomikrofone, sehr viel für den Profibereich entwickelt. Da ist es natürlich unabdingbar, dass man einfach bei Produktionen irgendwie dabei ist, sich austauscht, was sind die Probleme. Dort ist auch eher, okay, Zeit ist ein Thema dort. Mhm. Ja, also diese naive Vorstellung, die ich damals hatte, ist, dass man da ins Studio geht und dann macht man mal einen Shootout und dann probiert man das aus und tüftelt so herum. Und das passiert eher weniger in sag ich mal, kommerziellen großen Studios, da ist die Zeit einfach nicht da. Da haben wir halt in diese Richtung viel gearbeitet und dann braucht man sich nur jetzt heutzutage zum Beispiel Podcasts anhören, wo es teilweise zerrt, teilweise Rauschen gibt, teilweise zu viel Raumanteil oben ist, wo man auch mit den Leuten reden kann, die gar nicht wissen, wie sie jetzt starten sollen. Das ist eine gewisse Einschüchterung. Allein wie viele Videos es gibt, wie pegel ich richtig ein zum Beispiel.
Mhm.
Also wir haben dann im Connect 6 und im Connect 2 auch so ein Auto-Gain drinnen, da drückst du drauf, das stellt das automatisch ein und im Connect 2 haben wir jetzt auch noch zum Beispiel unsere Clipguard-Technologie, dass du eigentlich das Signal überhaupt gar nicht mehr verzerren kannst.
Ja.
Also du kannst halt drüber fahren, du kannst es falsch einstellen und es wird trotzdem nicht verzerren. Es wird immer eine Sicherheit geben. Und ja, das sind halt so kleine Verbesserungen, die dann in Summe ja das Equipment eben so ein bisschen im Hintergrund verschwinden lassen und einfach nur funktionieren.
Schaut ihr euch da auch in anderen Bereichen um, außerhalb der Studiowelt, beispielsweise im Broadcast oder auch TV-Produktion?
Ja, also das Schöne ist ja bei unserer Produktkategorie, dass ja viele Leute ein Produkt sehr unterschiedlich verwenden können. Also ich kann ja ein Studiomikrofon für natürlich Instrumente und Gesang verwenden. Ich kann es aber auch, so wie hier jetzt, für einen Podcast verwenden. Ich kann es auch in einer Radioproduktion verwenden. Also Rays haben wir tatsächlich im professionellen Radioumfeld auch im Einsatz, weil es einfach irrsinnig viel Zeit spart, weil die Leute eben nicht gerade vor dem Mikrofon sitzen. Ja, die bewegen sich nach vor und zurück. Und dann musst du das halt im Nachhinein irgendwie ausbügeln. Mhm. Mit Post-Production und so weiter. Und also wir schauen uns überall um. Ja. Also wir schauen uns natürlich auch von der Technik her an. So der Startschuss zu Ray war eigentlich, dass unser CTO gesagt hat, hey, es gibt jetzt diese Sensoren, die gab es früher nicht, die sind jetzt so, die brauchen so wenig Strom, das könnte man eigentlich mit einer Phantomspeisung wahrscheinlich betreiben. Und dann haben wir uns halt überlegt, was könnte man eigentlich damit machen? Und sagen, ja, okay. Das ist eigentlich ein Problem, das es wert ist zu lösen. Mhm. Dampfsprechungseffekt und Pegelsprünge bei Mikrofonen. Und dass Leute, die wenig Erfahrung haben mit dem Aufnehmen, die einfach damit nichts zu tun haben, Mikrofone oft nicht so ganz richtig benutzen, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Mhm. Man sieht es vor allem auf diversen Bühnen, wo man, wenn man halt nicht, ja, wenn man plötzlich irgendwo reden muss, mal ist aufgeregt, man hält das Mikrofon irgendwo.
Ja.
Ja, und die Leute hören dich nicht. Mhm. Also gibt viel zu tun noch.
Ja, beim Fernsehgarten kommt doch vor, dass die Leute das Mikrofon falsch rumhalten. Ne?
Das
wenn
passiert.
In den Sender absolut. Reinsingen. Genau, was glaubst du denn, wie die Zukunft für Audio-Equipment oder beziehungsweise speziell für Mikrofone aussieht? Also was glaubst du, welche Anwendungen kann man noch ein bisschen optimieren durch verschiedene Techniken?
Ja, ich glaube, die Kernprobleme sind mal Übersteuern von Signalen, zu wenig Pegel oder Rauschen, zu viel Raumanteil und sozusagen falsches Benutzen. Ja. Also ich rede nicht ins Mikrofon, ich drehe mich weg und rede irgendwo hin. Also das sind alles Dinge, die den Klang negativ beeinflussen. Und in der Vergangenheit hat man halt gesagt, ja gut, bitte habt Disziplin, bitte sprecht in das Mikrofon. Und ich denke, dass wir da in Zukunft noch sehr viel machen können, damit das einfach gar nicht notwendig ist und dass es einfach funktioniert. Ja, dass es weder klippt noch rauscht, noch sich wahnsinnig viel verändert. Und sicher ist es auch gut, wenn man die Connectivity vereinfacht. Also wenn man sagt, okay, das gibt es mal als einfaches USB-Mikrofon, das man anschließen kann und man hat schon wirklich eine super Signalkette mit Bearbeitung drinnen und es klingt dann einfach schon echt gut mit ganz, ganz simplen Mitteln. Ich glaube, es gibt natürlich viele Bereiche, wo wir nicht tätig sind, die in den letzten Jahren sehr große Sprünge gemacht haben, also diese ganzen drahtlos Clip-on-Mikrofone zum Beispiel, die sehr einfach zu benutzen sind, glaube auch sehr gut funktionieren und den Leuten sehr gut helfen. Ist jetzt nicht so, wo wir irgendwie planen, irgendetwas zu tun, aber ist auch auf jeden Fall mal bemerkenswert. Und man sieht auch, dass die eingebauten Mikrofone von Smartphones und Laptops erstaunlich gut werden.
Oh ja, total.
Und da erwarte ich auch sehr viel. Also ich denke, es wäre vermessen zu sagen, dass nicht da die Tech-Unternehmen immer weiter verbessern, bis man sich irgendwann fragt, brauche ich überhaupt noch ein externes Mikrofon für manche Anwendungen natürlich.
Mhm. Ja, klar, man kann ja das iPhone schon als Audio-Interface in Logic integrieren und dann auf das Mikrofon zugreifen. Das ist schon echt sehr, sehr, sehr spannend. Und auch diese Mikrofone, die du angesprochen hast, also kleine Clip-Mics von Holy Land beispielsweise, ich glaube, das Set kostet um die 150 Euro, kannst du einfach über Bluetooth mit deinem Smartphone connecten. Es gibt sogar auch mit integriertem Speicher, ich glaube, gibt es mittlerweile auch von T-Bone und von Rode sowieso und andere Hersteller. Also das ist schon Ganz cool. Klaus, du hast eine Frage.
Genau. Also ich finde auch einer der größten Bereiche, die in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist der ganze Streaming-Bereich. Und da bin ich teilweise beeindruckt, was die Leute für eine Audioqualität da liefern. Nicht unbedingt im Sinne von, dass es jetzt der High-End-Mikrofon-Sound ist. Also der ist sehr gut, ne? Aber es ist jetzt nicht High-End. Aber wie krass nebengeräuschfrei das teilweise ist. Und gerade wenn du halt dann zum Beispiel ein Game-Streaming hast, weil du benutzt im Hintergrund eine mechanische Tastatur, du hämmerst darauf rum und keine Ahnung was alles und es kommt halt nichts rüber. Also es ist halt natürlich krass gegated und EQ'd und was weiß ich nicht was alles. Aber das ist schon teilweise sehr beeindruckend halt durchoptimiert worden. Und ich bin mal gespannt, wann da quasi die Mikrofonhersteller oder auch in dem Fall jetzt natürlich auch ihr einsteigen und sagen, okay, wir haben ein Mikrofon, was all diese verschiedenen Bearbeitungsfunktionen mit drin hat und halt auch ein sehr extremes Herausnehmen von Nebengeräuschen drin hat. Schaut ihr euch in dem Bereich auch um?
Ja, das ist natürlich ein schönes Problem zu lösen auch. Es ist aber gar nicht so einfach, weil es gibt sozusagen gewisse Trade-offs, die man dann wahrscheinlich machen muss. Und wir sind da jetzt noch nicht so ganz tief drinnen in dem Bereich. Aber wie sich das für mich darstellt, gibt es halt diese modernen, sagen wir mal, AI-Tools, die halt diese Geräuschminimierung machen. Die machen nicht einfach nur eine klassische also eine Geräuschunterdrückung, dass so das Hintergrundrauschen ein bisschen runtergeht, sondern die nehmen dir die Tastaturklicks raus, die nehmen das, was nicht, Hunde gibt bellen, die fahren Autos, die Sirenen, so, was ich das alles raus. Aber das ist nicht immer ganz latenzarm. Also wenn man sich selbst dabei monitoren will, ist das noch ein bisschen schwierig. Und es ist auch nicht immer artefaktfrei. Und dann steht man vor der Frage als Mikrofonhersteller, der eigentlich immer ein stabiles, gutes, hochwertiges, echtes Signal liefern will. Wie gehe ich mit diesen Artefakten um? Und wenn man in den letzten Jahren Podcasts gehört hat, die diese Tools verwenden, da gab es arge Artefakte, also wo das dann im Pitch rauf und runter geht, wo irgendwelche Dinge moduliert werden, wo es einfach fast schon so wie auseinandergenommen und künstlich zusammengebaut geklungen hat. Extrem beeindruckend. Wie sehr man diese Geräusche rauskriegt, keine Frage. Und es ist auch logischerweise nur eine Frage der Zeit, bis diese Artefakte auch immer weniger und immer weniger und immer weniger werden. Ich glaube, wir würden erst uns wohlfühlen, so etwas zu tun, wenn wir es latenzarm hinbekommen, also extrem latenzarm hinbekommen und wenn wir sicherstellen können, dass der echte Charakter dessen, was man aufnimmt, genauso bestehen bleibt und nicht, wo man sich manchmal denkt, das klingt so ein bisschen Alien oder ein bisschen komisch. Und dass irgendwer das erreichen wird oder vielleicht schon teilweise erreicht hat, steht für mich auch außer Frage. Also das wird ganz sicher kommen.
Klingt für mich wie danach, dass ich demnächst dann mein Mikrofon via USB anschließe und Version 2.0 drauf aufspiele oder sowas.
Ja, also ich glaube, das wird spannend, ja. Also ich meine, es sind so viele Themen, die sich gerade da jetzt um dieses AI-Thema drehen. Also ein bisschen ein Hype, ein bisschen was ist natürlich logischerweise dran. Also auch diese künstlichen Sprachen, die da generiert werden können, die auch immer besser sind, ist natürlich auch für Leute, die in diesem Bereich arbeiten, nicht so super. Und ja, man wird sehen, wie sich das alles entwickelt.
Ja. Der Kollege würde dich jetzt groß machen, nicht erschrecken. Aber dann können wir das besser für Social Media schneiden. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal als Schlusswort erklären, was für euch das wichtigste Ziel bei der Entwicklung von modernen Mikrofonen ist.
Das wichtigste Ziel ist, dass die Leute, die unsere Produkte kaufen, möglichst erfolgreich sein können, ihre Ziele erreichen. Und wir benutzen halt Innovation und Technik, dass eigentlich die Technik für diese Leute so ein bisschen verschwindet und einfach gut funktioniert und die Kreativität einfach in den Vordergrund holt, dass man einfach sich darauf konzentrieren kann, dass ja unterschiedliche Ambitionen einfach erreicht werden können. Ne? Leute haben unterschiedliche Ambitionen, manche wollen hobbymäßig einen Podcast machen, manche wollen Superstars werden und all das wollen wir unterstützen.
Okay, cool, super, dann danke dir.
Ja, danke euch.
Moritz, wir sind jetzt.
Ein schönes Gespräch.
Ja, wir sind am Schluss angelangt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute Morgen. Es war total spannend, mal einen Einblick in eure Entwicklung und über die Produktpalette von Luit zu bekommen. Wie gesagt, ich war heute Morgen auch echt sehr überrascht von diesem Ray, so wie gut das dann funktioniert mit diesem Mute by Distance und auch mit dem Aura. Und ich muss da mal mit euch nochmal sprechen, was mit dem Test-Unit danach passiert. So.
Ja, da kann man, glaube ich, einen guten Weg finden.
Bestimmt. Okay, ja gut, super, dann vielen, vielen lieben Dank. Grüße an das Team und bis dann, mach's gut, ja?
Mach's gut.
Ciao.
Bis dann, tschüss. Ciao.
Ja, super Typ.
Ja, und auch eine super interessante Marke. Also ich finde es beeindruckend einfach, welchen Aufstieg Luit auch so in den letzten paar Jahren genommen hat. Also
total.
Das ist schon, ja, wüsste ich jetzt gerade gar nicht so viele Marken, gerade jetzt im Mikrofonbereich, die das auch gemacht haben. Also Rode ist ja auch noch so einer, aber die haben das über einen längeren Zeitraum gemacht.
Hm. Ja, also viele liebe Grüße auch an Valerie vom Marketing von Luit. Wir haben eigentlich mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis, kommt auch aus dem Saarland, deshalb, also man trifft einfach überall Saarländer.
Natürlich, wenn jemand in der Audiobranche vertreten ist, kommt er aus dem Saarland.
Genau, die machen auch echt gutes Marketing, muss man sagen. Mhm. Also auf Social Media gibt es ja jetzt immer wieder kleinere Videos, wo verschiedene Mikrofon-Setups erklärt werden und das finde ich schon, das macht sich cool, machen die gut. Und ja, ich würde sagen, was nicht so gut funktioniert hat, ist meine Webcam.
Die ist zwischendurch mal ausgestiegen, ne?
Ja, die ist zwischendurch mal ausgestiegen, beziehungsweise nicht meine Webcam, sondern meine Sony ZV-1. Ich habe irgendjemand hat beim Abbau des Studiosofas auf der Studioszene mein HDMI-Kabel vergessen in die Kiste zu packen, die mit zu mir nach Hause geht. Und das USB-Kabel ist wahrscheinlich jetzt in der Kabelkiste, die im Lager ist. Und ich bin ehrlich, ich hatte einfach nicht die Motivation, jetzt nochmal nach Bonn ins Lager zu fahren, wegen diesem einen Kabel.
Man kann sagen, es ist nicht direkt die Ecke rum, ne?
Genau, das ist das nicht unbedingt direkt die Ecke rum. Und hab dann rausgefunden, dass man die ZV1 auch als Webcam nutzen kann. Hab mir dann den ganzen Morgen und auch gestern Tutorials reingezogen, wie das denn funktioniert, wie die Bildqualität besser werden kann. Ja, es hat dann auch irgendwie so 30 Minuten funktioniert.
Dann nicht mehr.
Und dann halt nicht mehr. Genau. Deshalb bin ich dann auf die MacBook-Webcam umgesprungen.
Ja.
Aber ich frage mich gerade, warum ich mir diese ganzen Tutorials reingezogen habe, weil es sieht mit der Webcam nicht unbedingt schlechter aus.
Nee, im Gegenteil. Ich hätte sogar gesagt, es sieht ein bisschen besser aus. Es ist jetzt zwar ein anderer Winkel natürlich, ne? Aber
genau.
Also qualitativ nicht, da muss irgendwie ein Unterschied noch sein. Also wenn du halt über HDMI rausgehst, dann ist das Bild von der ZV1 deutlich besser. Und jetzt ist halt irgendwie so ein leicht verwaschenes Webcam-Ding, wie das bei mir auch ist.
Genau. Da gibt es eine User-Frage, eine aktuelle. Hau die mal rein.
Hm? Machen wir das
Thema Luit, oder?
Jawohl. Wer ist Luit-Händler? Ich glaube, alle großen, oder?
Ja, also bei Music Store gibt es das auf jeden Fall. Ja. Gibt es die Mikrofone. Und in sonstigen Musikalien handeln auch. Genau, was machen wir? Rückblick Studioszene haben wir eigentlich schon gemacht. Wir sind beide immer noch fertig.
Ja.
Ich habe übelst einen Jetlag gefühlt.
Obwohl es überhaupt kein Jet war, ne? Aber es ist bei dir auch einfach so, du fällst quasi von 3000% auf null runter. Ne? Also nee, null stimmt ja auch nicht, du hast ja noch andere Sachen, aber ja, das ist schon krass.
Ja, man arbeitet jetzt so Sachen einfach ab, füllt irgendwelche Excel-Tabellen aus, beantwortet E-Mails, die seit Juni im Postfach liegen, unbeantwortet. Mhm. Und bereitet schon die LeadX vor, die im März stattfindet, bereitet die LeadCon 25 schon vor. Ja, es bleibt spannend.
In der Tat.
Naja. Mixdown der Woche. Hast du was dabei?
Ja, ich bin momentan wieder so im Thema Projektplanung drin. Und ich habe einfach sehr, sehr viel vor für nächstes Jahr. So ein paar Sachen, die sich verändern. Und das finde ich alles sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf. Und deshalb gucke ich gerade so projektmanagementmäßig mal wieder. Haben wir schon vor längerer Zeit darüber gesprochen, so über verschiedene Tools. Aber ich bleibe da, glaube ich, bei TickTick, meinem Tool der Wahl. Aber ich gucke trotzdem, wie ich da so ein bisschen das Ganze, was ich momentan so an Ideen habe, die mir so im Kopf rumschwirren, da mal niederschreiben und notieren kann, ein bisschen strukturieren kann. Weil, ja, wie gesagt, einige Dinge, die sich ändern, und das ist alles sehr interessant, freue ich mich drauf.
Cool.
Kann da jetzt noch nichts Genaueres zu sagen. Was geht bei dir?
Bei mir, ich wundere mich gerade über so eine Frage, gerade hier bei YouTube. So.
Ja.
Aber egal. Ich fand die Diskussion in der WhatsApp-Gruppe sehr spannend, welches Plugin-Bundle man dann empfehlen könnte.
Mhm.
So, was alles liefert, was man so braucht. Das finde ich ganz spannend. Gibt es aktuell. Schaut gerne mal in der WhatsApp-Gruppe vorbei.
Mhm.
Und nehmt an der Umfrage teil. Würde mich mal tatsächlich interessieren. Es deckt sich auch so ein bisschen mit der Thematik, mit der ich mich aktuell beschäftige, weil ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich einfach die Logic-Plugins reinknall jetzt. Einfach, weil es irgendwie leichter erreichbar ist.
Mhm.
Und jetzt habe ich neulich eine Produktion gemacht, nur mit Logic-Plugins, mit ein paar Ausnahmen, mhm, wie beispielsweise Suf 2,
mhm,
Fabfilter oder so Sättigungstools, die einfach bei Logic nicht integriert sind. Also es gibt so ein Workaround, wo man einfach das Tape-Delay nehmen kann,
ja,
um irgendwie so eine Bandsättigung zu kriegen. Aber sonst gibt es in Logic halt kein Sättigungstool.
Mhm.
Ja? Da habe ich dann das von Klanghabitat genommen. Viele, ja, liebe Grüße an die Jungs.
Sehr geil, übrigens.
Ja, und dann habe ich mich gefragt, kann man das so machen? Kann man, ja, das machen? Ja,
natürlich kann man das machen, warum soll man das nicht
aber
machen?
Aber man kann es machen.
Ja, klar.
Ich finde halt den Focusrite, die Focusrite-Simulation von dem Kompressor, finde ich super. Klingt sehr sanft, mhm, angenehm. Währenddessen die 1176 Variante sehr, sehr spitz klingt und brutal einfach im Attack so gefühlt.
Mhm.
Ich habe gerade keinen Zugriff auf meine ganzen UA-Plugins. Und ich habe tatsächlich überlegt, okay, gehst du jetzt danach hin, wenn du wieder Zugriff hast und ersetzt die alle so.
Mhm.
Aber und jetzt bin ich halt gespannt, was bei dieser Plugin-Bundle-Empfehlung rauskommt, weil, mhm, für mich macht es eigentlich Sinn, als Einsteiger dann ein Plugin-Bundle zu kaufen oder in ein Plugin-Bundle zu investieren, was ergänzend einfach zu den Tools, ja, da ist, mhm, die man halt sowieso in der DAW hat.
Mhm.
Also beispielsweise Sachen von Baby Audio. Ich weiß nicht, ob es da ein Plugin-Bundle gibt oder so.
Mhm.
Keine Ahnung. Aber das sind halt so kreative Mixing-Tools, ne, um nochmal einen anderen Sound zu erzeugen.
Mhm. Weil
am, ja, Ende des Tages, wie viele Kompressor-Plugins brauchst du einfach?
Das ist genau der Punkt. Du musst vor allen Dingen die haben, die du gut kennst, ne, mit denen du gut umgehen kannst. Und wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, dass halt das Level an mitgelieferten Plugins, was in den DAWs dabei ist, mittlerweile extrem hoch ist. Also eigentlich, wenn du nicht von vornherein weißt, okay, ich habe noch den einen speziellen Fall, also jetzt oftmals ist das zum Beispiel in Sachen Restauration, da wird in der Regel nicht viel mitgeliefert. Aber sich dann erstmal auf die Werkzeuge zu konzentrieren, die man da hat, die sind von der Qualität her alle ganz gut. Ne? Also wirklich, da muss man nicht unbedingt investieren. Und interessant fand ich das zum Beispiel auch beim Gespräch auf der Studioszene mit Warren Newbert, wo die Frage aufkam, was sind seine 5 Lieblings-Plugins? Und das sind zwar keine Stock-Plugins, aber er nannte unter anderem zum Beispiel von Waves den R-Bass und den MV2. Das sind Plugins, die sind, ich glaube, über 20 Jahre alt mittlerweile oder sowas um den Dreh rum. Ne? Also uraltes, mhm, Zeug, was von jedem mitgelieferten Tool im Endeffekt von der reinen Qualität her sicherlich überholt wird. Es sind zwar Spezialwerkzeuge, aber das heißt nicht bloß, weil jetzt ein Plugin alt ist oder sowas, ist es schlecht. Ne? Also man muss einfach hinhören und ausprobieren und gucken, kann man es bedienen, kommt man damit klar und wenn ja, ja wunderbar. Ne? Es muss nicht einfach der reine Name draufstehen, warum man das benutzen muss, sondern wenn das Ergebnis stimmt, fertig. Super.
Da bin ich ganz ehrlich, mich nervt dann halt auch schon durch diese ganze Liste an Plugins zu scrollen.
Ja.
Wenn ich bei UA bin oder Plugin Alliance oder Waves, also ich habe natürlich viele von diesen ganzen Sachen, weil ich da die NFRs kriege, also die schicken mir die Sachen zum Testen. Und ich habe halt alles von Waves installiert, weil, mhm, ein gewisser Warren Ewart im letzten Jahr meinen Rechner nutzen wollte, um seine Präsentation zu machen.
Mhm.
Und dann hat Waves mir tatsächlich gnädigerweise für 4 Wochen alle Plugins zur Verfügung gestellt. Für 4 Wochen,
mhm,
fand ich auch so, naja, so. Und ein paar habe ich tatsächlich, ich habe so, was habe ich, diesen Vocal Rider,
mhm,
dann dieses Harmony,
mhm,
habe ich, glaube ich, mal gekauft. Und Vox,
R-Vox.
Renaissance,
mhm,
oder wie das,
ja,
oder A-Vox,
der genau, absolute Klassiker.
Mhm. Und wenn du dann diese Liste aufmachst, und da kommen einfach 200 Plugins.
Das ist schon.
Du musst dann halt, das ist schon einfach nervig, finde ich mittlerweile so.
Ja, zum Glück.
Ich weiß, das ist Jammern auf hohem Niveau. Mhm. Das ist Jammern auf super hohem Niveau. Aber ey, musst du alle diese Plugins kennen. Du musst wissen, was sie machen, wie sie zu bedienen sind. Du musst genau auch wissen, okay, jetzt brauche ich dieses Plugin, um dieses Problem zu lösen.
Ja.
Ist doch einfach krass, oder?
Ja. Also ich meine, Lifehack, es gibt eine Uninstall-Funktion, dann sind sie weg, ne? Aber
zeig mir die mal.
Gehst du in deinen Waves Connect rein oder
nee, wie heißt das jetzt vor?
Ja, und dann schmeißt du raus. Waves. Ja, genau. Aber du hast natürlich recht.
Central, also, Waves
Central. Waves Central, so heißt es genau. Richtig. Aber trotzdem, ja, also ich würde, glaube ich, auch einfach sagen, auf das fokussieren, was man hat und dann langsam ausbauen.
Genau.
Also gerade dieses Ding, es kommt jede Woche ein neuer Kompressor EQ raus oder sowas, der angeblich die Welt revolutioniert. Nee, macht er nicht.
Es gibt auch, glaube ich, gerade ein Free-Plugin von Waves, irgendein Kompressor. Ich glaube, bis heute.
Ist das so?
Heute. Also bis 30.11.
Gucken wir mal parallel nach hier.
Ah, nee, bis 30.11. Ich glaube, dann ist es für nächsten Monat wahrscheinlich.
Was haben wir denn hier? Dann
geht es doch ein bisschen länger.
Echt?
Naja, in der Zeit beantworte ich mal die Frage von Sepp on Stage, die bei YouTube reinkam. Gibt es Plugins für Melodiefindung oder kostenlose? Also Plugins zur Melodieführung kenne ich quasi Captain Chord bzw. Captain Melody von Mixed in Key, was dann halt randommäßig Melodien erzeugt. Kann man verschiedene Sachen einstellen, wie beispielsweise Tempo, Takt, wie komplex es sein soll, in welcher Range die Melodien sein sollen. Tonart ist natürlich klar. Das ist ganz cool. Und es gibt natürlich halt die AI-Tools Suno und Udio, webbasiert. Also einfach mal checken die Websites. Da werden natürlich auch Melodien generiert. Kann man jetzt mittlerweile sogar die Stems runterladen von den erzeugten Tracks. Das heißt, man kann separat Drums, also Beat, Bass, Keys und Vocals runterladen. Habe ich tatsächlich gemacht bei diesem Jingle, den ich produziert habe, zur Studioszene Werbung, also für dieses Gewinnspiel, was wir vor Ort hatten, was dann vorher in Dauerschleife lief. Klaus kennt den wahrscheinlich auswendig. genau, fand ich das ganz cool, weil zuerst hatte ich eine Version mit Vocals und dann fand ich die Version cool, aber hatte diese blöden Vocals da drauf und dann konnte ich mir die Stems runterladen, die Vocals rauslöschen und einfach neu einsprechen. Das fand ich echt ganz witzig. Und sogar Henning konnte ich das erzählen. Henning Verlage, der da ein Thema der einen Workshop gehalten hat zum Thema AI. War ich froh, dass ich Henning mal was sagen konnte.
Ja,
hey Henning, jetzt kannst du ja die Stamps einzeln runterladen. Ja, das echt, hab ich ja gar nicht gewusst. Mhm. Cool. Und für alle, die sich ja für dieses Thema AI interessieren, denen empfehle ich wirklich den Podcast, den wir auf der Studioszene gemacht haben zum Thema AI, wie AI die Musikrevolution oder beziehungsweise das Arrangement Musikproduzieren revolutionieren wird, mit Kalli Reinhardt und Philipp Schwer.
Ja, der war super.
Eine der besten Episoden, die wir je hatten, fand ich.
Ja, die hat echt Spaß gemacht, das stimmt.
Genau.
Genau. So, ich habe mal parallel geguckt. Die haben eine Aktion, die bis heute läuft. Du musst 2 Plugins kaufen, dann kriegst du 2 geschenkt.
Ah, sowas, okay. Ja. Weil heute Morgen in der WhatsApp-Gruppe war da irgendwas mit Free. Naja, egal.
Jo.
Apropos.
Einfach in der WhatsApp-Gruppe gucken.
Genau.
Apropos nicht so free. Es gibt neue Macs.
Ja, es gibt neue Macs mit M4-Prozessor, normalem und Pro und Max. Gibt es jetzt, glaube ich, auch den iMac. Nee.
Doch.
Den Mac Mini.
Genau.
iMac und jetzt auch die neuen MacBooks seit gestern.
Glaube ich.
Gestern wurde sie vorgestellt.
Ne?
Mit den beiden neuen, mit den neuen Chips.
So. Und wir wühlen uns dann natürlich mal wieder kurz durch, einfach weil es lustig ist. Und erstmal, was ich halt interessant finde, ist, ich habe den Eindruck, dass der iMac irgendwie aus dem Pro-Bereich verschwindet. Also es gibt den iMac Pro, gibt es ja sowieso nicht mehr. Aber auch sonst leistungsmäßig, irgendwie hat Apple kein Interesse mehr am iMac, oder? Der iMac ist jetzt so der kleine Bürorechner für zu Hause geworden, habe ich den Eindruck.
Ja, kann ich auch, also ich finde den sowieso unpraktisch irgendwie. Ich persönlich.
Echt? Wieso?
Ja, irgendwie schon. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also wenn ich was Mobiles will, dann hole ich mir halt ein MacBook und wenn ich was nicht Mobiles will, nehme ich mir halt ein Mac.
Ja, aber du könntest also doch auch beides in einem haben. Also
ich meine, ja, vielleicht irgendwie.
Vielleicht schielt Apple ja darauf, dass wenn du was Leistungsfähiges haben willst, dann holst du dir mindestens ein Mac Studio und dann musst du dir aber auch noch irgendwie ein wie heißt das, diese große Display nochmal, Pro Display, keine Ahnung was. Gibt es noch ein bisschen mehr Geld aus dafür. Aber warum, was spricht denn gegen einen großen iMac, also der dann auch nicht nur 24 Zoll ist, was ich jetzt gar nicht mehr so groß finde für heutzutage, sondern irgendwie, keine Ahnung, ein 32 Zoll oder 34 Zoll iMac, wo dann auch ein bisschen Bums hinter ist, weil du hast da drin nur den allerkleinsten M4-Prozessor, ne? Also es gibt keinen M4 Pro, es gibt keinen M4 Max, es gibt keinen M4 Ultra da drin, sondern
okay,
es ist immer nur die Standardversion und das wundert mich ein bisschen.
Weiß nicht. Ich habe da keine Ahnung. Vielleicht liegt es dann noch an der Bildschirmerweiterung. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, wenn viele Leute mit zwei Bildschirmen arbeiten, in der Grafik zum Beispiel.
Aber auch das ging
ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das wäre so ein Thema, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Curved ist ja auch momentan so ein Thema in den Bereichen. Ich weiß nicht, ob es den iMac als Curved-Version gibt.
Nee, gibt's nicht. Also es ist halt immer nur der Standard 24-Zoll-Monitor, ne? Also ein 4,5K Retina-Display, tolles Ding, ne? Aber halt nicht groß. Und halt auch ohne jetzt brutale Rechenleistung. Das ist wirklich, kann man sagen, ein schicker Office-Rechner. Natürlich kann man mit dem M4 einiges reißen, ne? Aber es hat nicht mehr den Pro-Anstrich dahinter. Oder gibt's halt auch nicht optional. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ne? Also
anscheinend da der für mich sowieso nicht interessant ist, habe ich mich damit tatsächlich auch überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Mhm. Ich möchte mir eigentlich dieses Jahr noch ein neues MacBook Pro besorgen. Mhm. Deshalb habe ich die ganze Zeit auf die Ankündigung gewartet. Ich dachte eigentlich, die kommt erst Anfang November. Mhm. Das kam so Gott sei Dank schon Ende Oktober. Mhm. Wobei sie ja auch erst ab 8.11. vorbestellbar sind. Mhm. Also, beziehungsweise nee, man kann sie jetzt vorbestellen und dann sind sie verfügbar. Ja, es gibt jetzt auf einmal auch ein Space Schwarz.
Ja.
Ne?
Coole Farbe.
Coole Farbe. Weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ne? Also kratzeanfällig, schwarz. Man sieht sie zumindest mal mehr. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei Silber. Mhm. Und bei der Größe bin ich, glaube ich, bei 14 Zoll.
Was hast du? Ach, okay. Also ich habe das 16er, würde ich auch weiterhin nehmen, wobei ich ja immer noch hoffe, jetzt gab es ja kürzlich die Ankündigung, dass die von Qualcomm die neuen Snapdragon-Prozessoren für Windows ARM und dann gab es jetzt von Steinberg schon das aktuelle Cubase-Update für Cubase 13, wo eine Preview-Version für eine ARM-Version von Cubase drin ist. Und Microsoft hat auch angekündigt, dass sie halt mit ich glaube, mit Qualcomm und mit Yamaha zusammenarbeiten, um sowohl MIDI 2.0 als auch, man höre und staune, ASIO in Windows zu integrieren.
Und oh, wow.
Wenn das auf Windows ARM läuft, ne, und wir eine ARM-Architektur haben, die dann auch wirklich im Pro-Audio-Bereich unterstützt wird, dann ist mein nächstes Notebook ein Windows-Notebook und da hoffe ich drauf.
Spannend. Also ich glaube,
Weil natürlich erstmal Konkurrenz belebt das Geschäft und da muss man halt einfach sagen, dass wenn es jetzt einfach nur um Performance und gleichzeitig Energieeffizienz geht, ist halt da das MacBook ganz klar vorne. Ne? Das war auch der Grund, warum ich mir eins gekauft hätte. Nicht, weil ich irgendwie macOS so toll finde oder sowas, nichts dagegen, aber ich wäre gerne dabei Windows geblieben. Aber deshalb finde ich das gut, dass es da dann demnächst wieder Konkurrenz geben wird. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie das so ist. Aber wir waren beim neuen MacBook. Also ich würde dann einen 15-Zoll oder einen 16-Zoll-Notebook kaufen. Und hier bei Mac gibt es ja nur 14 und 16.
Genau. Ich habe aktuell das 13er mit dem M1. Mhm. Und das ist mir tatsächlich ein Tick zu klein. Aber was ich schon zu schätzen gelernt habe, ist einfach die Mobilität. So. Also man steckt halt einfach in den Rucksack und gut ist. Und man sitzt in der Bahn da und hat jetzt nicht irgendwie großartig Platzprobleme, während so ein 16-Zoller ja richtig groß ist, ne, eigentlich.
Ich finde, es geht sogar eigentlich.
Findest du?
Ja.
Bin ich jetzt auch so gewöhnt.
Ja, also ich finde, es ist eine angenehme Größe zum Arbeiten, muss ich sagen. Hm. Ich hatte mal ein 17-Zoll-Notebook. Das ist zum Drumtragen schon sehr groß. Allerdings muss man auch sagen, das war auch deutlich dicker noch.
Mhm.
Ja. Aber nee, 16-Zoll finde ich schon gut. Ich mag auch den Formfaktor, muss ich sagen, davon. Also das passt alles für mich. Aber ja, muss man vielleicht auch einfach nochmal in der Hand halten und ausprobieren. Aber unterscheiden die sich leistungsmäßig? Ich klicke gerade mal hin und her.
Tatsächlich bin ich gerade sehr überrascht darüber. Ich habe das auch gerade mal gecheckt. So. Das kleinste 14er hat nämlich 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD. Also ich rede jetzt hier von dem normalen, von dem M4. Ja. Kostet 1899 und das 16 Zoller gibt es tatsächlich erst ab 14 Core, also das andere hat 10 mit 24 GB und 512 GB SSD-Speicher und kostet dann einfach mal 2,9. Wenn man jetzt mal guckt, das größte 14er hat 10 Core, 24 GB, 1 Terabyte.
Nee, 14. Du kannst noch runterscrollen. Also das größte kleine hat 14 Core CPU, 32 Core GPU.
Echt? Bei mir
mit dem Max
anders ein. Ach krass. Okay, gut, dann habe ich falsch geguckt. Ja, aber also wie es aussieht, gibt es schon einen Preisunterschied, oder?
Ja, also beziehungsweise ist es sogar, man kann dann nochmal höher konfigurieren. Oh, Apple, macht mal euren Shop irgendwie schöner. So, also hier.
Okay, also 14 Zoll. Nehmen alles zurück, was wir gesagt haben. Wir haben keine Ahnung.
So, das 14 Zoller kriegst du hoch auf den M4 Max mit 16 Core CPU, 40 Core GPU.
Achso, ich bin ja beim M4. Bei dem M4 Max gucke ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, das ist die Frage so. Jemand schreibt bei Luit, dass, ach Quatsch, bei Luit, bei Instagram, dass die, ja, die neuen Mac Mini, also die M4, einfach viel zu leistungskräftig wären für Musikproduktion. Deshalb denke ich, dass ich einfach bei dem normalen M4 14 Zoll bleibe, aber halt auf jeden Fall mit einem Terabyte Speicher. Und dann bin ich dann nachher bei 2129 Euro ungefähr.
Ja. Es ist halt immer noch schade, dass der Arbeitsspeicher und auch der Festplattenspeicher so teuer ist. Also es ist halt einfach albern, ne? Wenn man mal überlegt, hier gerade der Schritt von 1 Terabyte auf 2 Terabyte, Speicherplatz sind 460 Euro. Also dafür kann ich mir im Desktop-Bereich, keine Ahnung, zwei Platten mit 2 Terabyte kaufen. Aber naja, das ist halt ein altes Problem.
Ja, aber ist für mich tatsächlich eine Überlegung wert. Ich bin nur auch nicht ganz sicher, ob ich wirklich ein M4 brauche, aber.
Also du kommst ja gar nicht mehr dran vorbei.
Genau. Ist vielleicht auch, wenn man es hat, kann man es auch nutzen, ne, würde ich sagen.
Interessant könnte natürlich auch sein, dass im M4 jetzt wahrscheinlich nochmal mehr Fokus auf die ganzen AI-Berechnungen gelegt wurde. Und das ist natürlich das, was jetzt in macOS nochmal deutlich hervorgehoben wird. Also von daher denke ich, ist der M4 da schon die richtige Wahl. Aber das muss jetzt sicherlich nicht der Pro oder der Max sein. Also der M2 ist ja jetzt hier im Audioproduktionsbereich auch völlig ausreichend. Ne? Also
ja.
Und der M4 ist dann nochmal deutlich leistungsfähiger. Also ich glaube, da ist man auch mit den kleinen Maschinen schon. Man ist immer gewillt, so direkt so das Größte zu nehmen. Ne? Man denkt, ja, ich brauche ja noch mehr Power, noch mehr Power, noch mehr Power. Aber die sind halt schon echt leistungsfähig.
Absolut.
Ja. Also von daher denke ich, reicht das völlig aus. Ne? Und so, oder andersrum gefragt, kriegst du deinen aktuellen Rechner easy ans Limit gefahren?
Tatsächlich schon, ja.
Okay, gut. Du hast jetzt gerade, was ist deiner?
M1. Moment.
Aber auch der normale wahrscheinlich, ne?
Genau, der normale M1, 16 GB.
Ja, dann würde ich jetzt einfach mal raten, also ohne da jetzt irgendwelche Benchmarks zu haben, dass der M4 dann vermutlich, keine Ahnung, mindestens 50% leistungsfähiger sein dürfte. Also
hoffe ich.
Kriegst du da sicherlich einen Puffer nach oben.
Ja.
Aber kannst ja immer noch mal gucken.
Okay.
So, haben wir Apple auch mal wieder abgefrühstückt, ne?
Sonst haben wir, glaube ich, gar nichts.
Wenn nee, die Liste
mit reingenommen ist, kamen ein paar Sachen. Aber jetzt nicht großartig viel, ne?
Genau. Ich gucke gerade noch mal parallel, ob wir irgendwas Wichtiges übersehen haben. Wahrscheinlich wie immer. Aber
ja, es gab einen neuen Kopfhörer, es gibt eine neue Version von den Beyerdynamic DT1190. Gibt es
genau, eine MK2-Version. Sehr interessant. Und ansonsten, ja.
Von Ollo gibt es irgendwie einen neuen Kopfhörer mit Plugin-Kalibrierung. Ja, und Neutron 5 gibt es noch neu. Aber wir haben ja so viel über AI gesprochen in letzter Zeit. Genau, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder?
Würde ich auch sagen. Dann machen wir den Sack an der Stelle zu, erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an den lieben Moritz von Lewitt. dass er uns hier so einen Einblick quasi in deren Entwicklungsprozesse und Technologien gegeben hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Nächste Woche sind zu Gast Rasko Hartig und Marco Budd. Die haben wir auch auf der Studioszene getroffen. Die freuen sich schon sehr, hier bei uns zu Gast zu sein. Und ich bin gespannt, über was wir reden.
Ja, werden wir noch sehen, finden wir raus.
Vielleicht weniger Technik, vielleicht weniger Transistoren, Röhren, Kondensatoren als in den letzten Wochen.
Ja. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Ihr seid wieder mit dabei, hoffen wir zumindest. Bleibt gesund, habt Spaß und tschüss.
Ciao, macht's gut.